Ja, herzlichen Dank, dass ich heute in der versammelten Runde einen kurzen Vortrag zum Thema soziale Verteidigung als Alternative zu militärischen Optionen halten darf. Der Ausgangspunkt meines Vortrags war, dass ich es erschreckend finde, mit welcher Selbstverständlichkeit hierzulande derzeit Waffenlieferungen an die Ukraine als einzig gangbare Option propagiert werden. Schließlich tragen diese Waffenlieferungen zu einer Verlängerung des Krieges und eine Erhöhung der von ihm verursachten Opfer bei. Anstatt einen vielleicht nicht völlig aussichtslosen, jedoch in jedem Fall mit geringer Wahrscheinlichkeit erfolgreichen militärischen Abwehrkampf gegen einen deutlich überlegenen Gegner wie Russland zu führen, könnte stattdessen in den zivilen Widerstand gegangen werden. Und um dieses Thema soll es heute in meinem Vortrag gehen. Dabei möchte ich mich auf das Thema der sozialen Verteidigung konzentrieren. Soziale Verteidigung werde ich später noch mal etwas genauer vorstellen. Es ist aber eine besondere Form des zivilen Widerstandes. Und es gibt auch Überschneidungen mit anderen Formen des zivilen Widerstands. Das Konzept an sich ist nicht sehr geläufig. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass Ihnen Beispiele und Ansätze im Vortrag bereits bekannt vorkommen, Ihnen das Konzept als solches aber wahrscheinlich noch nicht allzu bekannt war. Zunächst möchte ich darauf eingehen, weshalb man überhaupt gewaltfreie Optionen einbeziehen sollte und weshalb sie die erfolgsversprechende Methode sind. Dabei gehe ich auch auf zwei Studien und Strategien und Methoden ein. Danach gehe ich auf das Konzept der Sozialverteidigung ein und stelle Bedingungen und Voraussetzungen vor, damit es erfolgreich sein kann. Und danach den theoretischen Ausführungen gehe ich noch auf ein paar aktuelle, auf ein paar vergangene erfolgreiche Beispiele und auf aktuelle Beispiele in der Ukraine ein. Zunächst einmal, warum überhaupt gewaltfrei? Gewaltfreier Widerstand beinhaltet eine Reihe wirkungsvoller Taktiken und Strategien, die es den Menschen ermöglicht haben, eine Vielzahl von Siegen zu erreichen. Von Menschenrechten über Rassengerechtigkeit bis hin zum Ende autoritärer Regime oder dem Beginn von Demokratien. Gewaltfreier Widerstand ist militärischem in mehrfacher Hinsicht überlegen. Es können sich praktisch alle daran beteiligen, weil es keine spezielle Ausbildung oder körperliche Fitness wie zum Beispiel beim Militär erfordert. Die Anwendung von Gewalt fällt leicht auf den Angreifer zurück und delegitimiert ihn. Zudem ist eine Anpassung und Veränderung der Strategie relativ einfach. Es kann zum Beispiel der Widerstand kann zwischenzeitlich aufgesetzt und dann später wieder aufgenommen werden. Aber selbst gewaltfrei zu handeln bedeutet nicht, dass man davor geschützt wäre, Gewalt zu erleiden. Denn wie alle Formen des Kampfes sind auch gewaltfreie Aktionen mit Risiken verbunden, auch mit schwerwiegenden. Das heißt, gewaltlose Aktivisten müssen damit rechnen, dass sie unterdrückt werden und auch Sanktionen ausgesetzt sein werden. Kurz zu empirischen Belegen. Die bekannteste Studie ist wahrscheinlich von Chenoweth und Stefan, die im Jahr 2011 ein Buch veröffentlichten, warum ziviler Widerstand funktioniert, die strategische Logik des gewaltlosen Konflikts. Darin haben sie 323 gewaltsame und gewaltfreie Aufstände zwischen 1990 und 2006 untersucht, einschließlich solcher gegen repressive Regime und militärische Besatzungen, wie jetzt gerade in der Ukraine. Sie räumen darin mit der weit verbreiteten Überzeugung auf, dass es im Rückgriff auf Gewalt in bestimmten Situationen kein anderes erfolgsversprechendes Mittel gäbe. Das Argument, dass die Anwendung von Gewalt der einzig effektive Weg ist, um Zugeständnisse von einem repressiven Gegner zu erhalten, lässt sich nicht beweisen. Und gewaltfreier Widerstand ist strategisch im Vorteil. Die Autoren gelangen zu dem Ergebnis, dass gewaltfreie Methoden signifikant häufiger zum Erfolg geführt haben. Der auffälligste Befund sei, dass gewaltfreie Widerstandskampagnen zwischen 1900 und 2006 mit fast doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit teilweise oder vollständig erfolgreich waren als ihre gewaltbereiten Gegenüber. Gewaltfreie Kampagnen hätten in 53% aller Fälle zum Erfolg geführt. Bei solchen, die sich gewaltsame Mittel bedienten, seien es lediglich 26% gewesen. Dieses Verhältnis ändere sich selbst dann kaum, wenn versucht werde, sich gegen ein extrem repressives Regime zur Wehr zu setzen. Gewaltfreie Widerstandskampagnen sind effektiver, was die Erreichung ihrer Ziele anbelangt, als gewaltbereite Widerstandskampagnen. Dies trifft auch zu Umständen zu, von denen die meisten Menschen annehmen, dass gewaltfreier Widerstand nutzlos ist, einschließlich Situationen, in denen in der Regel mit der Widerstand mit scharfer Repression seitens des Regimes beantwortet wurde. Es gab eine neuere Untersuchung von 2021, in der wurde die Fallzahl auf 627 erhöht und der Zeitraum von 1900 bis 2019 ausgeweitet. Danach sank zwar die Erfolgsquote gewaltfreier Kampagnen im gesamten Zeitraum auf 50% und zwischen 2010 und 2019 führten nur noch 34% aller gewaltfreien Revolutionen zum Erfolg. Allerdings vergrößerte sich gleichzeitig der Abstand zu den militärischen Mitteln, die in diesem Zeitraum nur etwa 9% der Erfolge verbuchen konnten. Das heißt, bewaffnete Konfrontationen sind weniger und weniger erfolgreich geworden. Das ist ein Abwärtstrend, der seit 1970er Jahren eingesetzt hat. Nicht nur die Erfolgsquote selbst spricht für die Wahl gewaltfreier Mittel, auch mit Blick auf die langfristigen Auswirkungen der jeweiligen Widerstandsformen seien die Ergebnisse eindeutig. Auf Grundlage der untersuchten Daten lassen sich folgende Aussagen treffen. Erfolgreicher gewaltfreier Widerstand wird um ein Vielfaches wahrscheinlicher zu Demokratie und zivilem Frieden führen, während der Erfolg gewaltsamer Aufstände Demokratie verhindert oder zurückdreht und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Bürgerkrieges vergrößert. Diese Aussagen wurden natürlich auch von anderen Forscherinnen und Forschern und anderen Studien so ähnlich untermauert. Aus Zeitgründen belasse ich jetzt aber bei den beiden Studien, also der älteren Studie und dann der kürzlichen Aktualisierung, weil es sind letztendlich die bekanntesten Werke auf diesem Gebiet und auch andere Forscherinnen und Forscher stützen sich in der Regel auf die ältere Studie. Als nächstes möchte ich zentrale Methoden und Strategien gewaltfreien Widerstands aufzeigen. Dazu gehören Methoden, die den Zusammenhalt des Widerstands aufbauen und ihn stärken. Das können zum Beispiel symbolische Handlungen sein, die deutlich machen, dass viele Menschen den Widerstand mittragen. Beispiele hierfür sind das Heraushängen weißer Tücher während des Zweiten Golfkrieges 1991 oder auch das Tragen von Buttons und Protestmärsche. Ein weiteres Element sind Methoden, die den Gegner daran hindern sollen, Gewalt anzuwenden. Dies sind die risikoreichsten Methoden, weil es niemals eine Gewähr dafür gibt, dass diejenigen unversehrt bleiben, die sich an solchen Aktionen beteiligen. Die Erfahrungen mit solchen Aktionen sind auch sehr unterschiedlich. Während zum Beispiel auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking im Jahr 1989 Panzer über Studenten rollten, brachten Hunderttausende von Protestierenden ein Jahr zuvor in Manila die Panzerkolonnen zum Stehen und trugen somit dazu bei, dass es zur Abdankung des Diktators Marcos kam. Zum Schluss gibt es noch Methoden, die die gegnerische Partei von ihren Zielen abbringen sollen. Hierzu gehört vor allem die Nichtzusammenarbeit, zum Beispiel in Form von Boykotts über Streiks bis hin zur Steuerverweigerung, aber auch das Übertreten von ungerechten, aufgezwungenen Bestimmungen oder Gesetzen, wie zum Beispiel im Rahmen des zivilen Ungehorsams. Als nächstes möchte ich darauf eingehen, was jetzt soziale Verteidigung konkret ist. Soziale Verteidigung ist ein Konzept, wie sich eine Gesellschaft gegen gewalttätige Angriffe verteidigen kann, ohne selbst Gewalt anzuwenden. Solch ein gewalttätiger Konflikt kann zum Beispiel vorliegen, wenn ein Land von außen militärisch angegriffen wird, aber auch wenn Gruppen innerhalb eines Landes versuchen, die Macht mit illegitimen Mitteln an sich zu reißen, zum Beispiel bei einem Putsch. Bei sozialer Verteidigung verteidigt die Gesellschaft in erster Linie ihre zivilen Institutionen und ihre Identität und Lebensweise. Es geht dabei nicht um die Verteidigung der Grenzen. Das Land wird aber durch den Verzicht auf gewaltsamen Widerstand vor großflächiger Zerstörung geschützt. Und wie ich schon gesagt habe, handelt es sich bei ziviler Verteidigung um eine besondere Form des zivilen Widerstands. Im Falle eines Putsches oder militärischen Angriffs verteidigen sich die Menschen ohne den Einsatz von Waffen. Anstatt ihnen physisch zu besiegen, versucht soziale Verteidigung, die politischen und wirtschaftlichen Kosten eines Aggressors so hoch zu treiben, dass sie einen möglichen Nutzen übersteigen. Einige Methoden sollen den Aggressor politisch ins Unrecht setzen und gleichzeitig den Zusammenhalt der Verteidiger und Verteidigerinnen und Verteidiger stärken. Dazu gehören unter anderem Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen wie Aufkleber, Fahnen und ähnliches. Ein Generalstreik zum Beispiel kann die Möglichkeit eines Aggressors senken, wirtschaftlichen Nutzen aus seinem Übergriff zu ziehen. Allerdings kann ein Generalstreik in der Regel nur kurzfristig durchgehalten werden. Längerfristig mag die weiterarbeitenden Strukturen, die verteidigt werden sollen, wichtiger sein. Damit ist gemeint, dass Menschen zum Beispiel in ihrem Arbeitsplatz bleiben, aber die Anweisungen der neuen illegitimen Regierung verweigern. Aber damit bleibt sozusagen ein gewisser wirtschaftlicher Zweig erhalten. Weitere mögliche Methoden sind Sabotage von Industrieanlagen oder Verkehrswegen, sofern dadurch natürlich keine Menschenleben gefährdet werden, gewaltfreie menschliche Blockaden der gegnerischen Sicherheitskräfte und auch Kommunikation über soziale Medien, über die zum Beispiel Menschen auf der gegnerischen Seite darüber informiert werden können, was sich gerade abspielt, und dann mit dem Ziel, dass sie sich mit dem Widerstand solidarisieren. Es gibt verschiedene Argumente und Überlegungen, die dem Konzept zugrunde liegen, die für den Einsatz von sozialer Verteidigung sprechen. Eines ist, dass Gewalt in der Regel nur zu mehr Gewalt führt, zum Beispiel in Form von Gewaltspirale, aber auch der Ansatz, dass alle Macht vom Volke ausgeht, und die Frage, was wir verteidigen wollen und wie. Vor allem, wenn wir uns diese Fragen stellen, so kommen wir recht schnell zu der Einsicht, dass sich intakte Städte und Dörfer, eine funktionierende Infrastruktur und Schonung der Umwelt nicht durch militärischen Widerstand aufrechterhalten lassen. Das Besondere an sozialer Verteidigung ist also im Falle eines gewaltsamen Konfliktes und einer tatsächlichen oder versuchten illegitimen Herrschaftsübernahme auf die eigene gewaltvolle Verteidigung zu verzichten. Soziale Verteidigung bietet also eine Alternative sozusagen, einen gewissen dritten Weg zwischen auf der einen Seite gewaltsamer militärischer Verteidigung und auf der anderen Seite Kapitulation und Unterwerfung. Dabei muss natürlich auch gesagt werden, dass jeder Konflikt verschieden ist und es keine für alle kontextbaren, anwendbaren Methoden gibt. Möchte ich noch kurz ein paar Bedingungen und Voraussetzungen für erfolgreiche soziale Verteidigung vorstellen. Dazu gehört zum einen, dass sich möglichst viele Menschen daran beteiligen, dass ihr Zusammenhalt groß ist, dass man entschlossen ist, auch auf Gegengewalt oder auch trotz Gegengewalt auf eigene Gewalt zu verzichten, dass es gelingt, die Reihen des Gegners zu spalten und Teile seiner Unterstützer auf die eigene Seite zu ziehen, und eine als legitim anerkannte Führungsstruktur. Die muss aber nicht zentral sein. Und es geht auch nicht darum, dass es jetzt nur eine bestimmte Führungsfigur gibt, sondern einfach nur darum, dass es eine gewisse Struktur gibt, die ein bisschen den Widerstand leitet. Dann möchte ich noch mal kurz auf ein paar erfolgreiche vergangene Beispiele eingehen. Zum Beispiel gab es die Unterdrückungsjahre in Finnland zwischen 1899 und 1905. Zu der Zeit war Finnland eine autonome Region Russlands, und es gab verschiedene Formen des passiven Widerstands. Der Widerstand war gewaltfrei und seine Grundsätze waren nicht gehorchen, nicht anerkennen, nicht zusammenarbeiten. Aus Protest gegen die Russifizierungspolitik des Zaren Nikolaus II. Führten viele Beamte die Befehle des russischen Generalgouverneurs nicht aus. Junge Männer boykottierten die Musterungen, russische Post wurde nicht zugestellt und die Polizei duldete Demonstrationen. Der passive Widerstand trug seinen Teil dazu bei, dass in den Jahren 1905 und 1907 nach einer umfassenden Wahlrechtsreform alle Bürgerinnen und Bürger Finnlands wählen durften und die Russifizierungsmaßnahmen zurückgenommen wurden. Es kann aber zum Beispiel auch ein Generalstreik sein, wie beim Kapp-Putsch 1920, als man sich dem Versuch entgegenstellte, die neue Weimarer Republik zu stürzen. Der Putsch sollte den Gründer der Vaterlandspartei Wolfgang Kapp an die Macht bringen. Auslöser war die Absicht der Regierung, gemäß den Vorgaben des Versailler Vertrags, die Reichswehr drastisch zu reduzieren und die sogenannten Freikorps aufzulösen, in denen sich ehemalige Soldatinnen und Soldaten organisiert hatten. Der Putsch scheiterte aber nach 5 Tagen, vor allem weil ein Generalstreik das öffentliche Leben lahmlegte, dem sich auch der Deutsche Beamtenbund anschloss. Der Ruhrkampf 1923 war ein vorrangig mit zivilen Mitteln geführter Protest im Ruhrgebiet. Als französische und belgische Truppen 1923 die Region besetzten, um Reparationen in Form von Kohle und Stahl einzuziehen, nachdem Deutschland seinen Zahlungen, zu denen es im Versailler Vertrag verpflichtet war, nicht nachkam. Die Reichsregierung rief die Bevölkerung zu passivem Widerstand, vor allem in Form von Streiks, auf. Nach knapp 9 Monaten wurde der Widerstand abgebrochen. Es folgten aber Verhandlungen, die zum Rückzug Frankreichs und Belgiens führten. Die Widerstandsbewegung Dänemark und Norwegen während des Zweiten Weltkrieges sind zwei weitere bekannte Beispiele. Zum Beispiel halfen Dänemark couragierte Bürgerinnen und Bürger 1943 Jüdinnen und Juden zur Flucht nach Schweden, als sie in Konzentrationslager deportiert werden sollten, und retteten damit 7.000 der 8.000 Angehörigen der jüdischen Bevölkerung Dänemarks damit das Leben. In anderen Fällen, in denen autoritäre Regime gewaltfrei beseitigt wurden, kamen vielfältige Methoden zum Einsatz. Zum Beispiel bei der Befreiung Sambias von der britischen Herrschaft 1961 bis 1963, beim Sturz von Marcos in den Philippinen 1986 oder den Aufständen in Osteuropa, auch in der DDR, die das Ende des Warschauer Pakts und der Sowjetunion besiegelten. Dann möchte ich jetzt noch mal kurz auf ein paar aktuelle Beispiele in der Ukraine eingehen. Und zwar hat die Ukraine schon zweimal Erfahrungen mit zivilem Widerstand gemacht in den letzten 20 Jahren. Einmal 2004 während der Orangenen Revolution und 2014 auf dem Maidan. Jetzt gerade aktuell hat es nach dem Einmarsch russischer Truppen im Frühling Demonstrationen gegen die russischen Bodentruppen gegeben, die den Truppen zeigen sollten, dass sie unerwünscht sind. Da haben sich zum Beispiel Leute vor die Panzer gestellt, einige wurden umgedreht oder es wurden Menschenketten gebildet, um den Panzern den Weg zu versperren. Und diese Methoden haben sollen noch nachweislich die Moral der russischen Truppen gesenkt haben. Es gab auch andere symbolische, aber trotzdem wirkungsvolle Formen des Widerstands, wie zum Beispiel das Austauschen von Straßenschildern und die Verwendung von Verkehrsschildern, um die einmarschierende Armee zu verwirren. Dann wurden zum Beispiel Richtungsschilder oder Ortsschilder ausgetauscht oder auch Autobahnschilder einfach ausgewechselt, mit anderen Bezeichnungen überklebt, um damit praktisch die russische Armee zu verwirren, wohin es letztendlich gehen soll. Ein weiteres Beispiel ist der Boykott russischer Waren, der nicht ganz so konsequent durchgesetzt wurde. Das Ziel so welcher Boykotts ist es letztendlich, die Besatzung für die Besatzungsmacht teurer zu machen. Ein besonderes Merkmal für die Ukraine sind die biografischen, familiären und historischen Bindungen, die es zwischen der Ukraine und Russland gibt. Diese Gemeinsamkeiten trugen dazu bei, die Dämonisierung der Ukraine durch die russische Propaganda teilweise zu unterlaufen. Zum Beispiel haben Ukrainerinnen und Ukrainer, die ja auch in den meisten Fällen ja auch fließend Russisch sprechen, mit den Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Es gibt auch Videoaufnahmen, wie dann die Soldatinnen und Soldaten befragt werden, ob sie überhaupt wissen, was sie tun, warum sie das überhaupt machen, was deren Ziel ist. Und auch in sozialen Medien versuchen Ukrainerinnen und Ukrainer, die russische Bevölkerung auf ihre Sicht des Krieges aufmerksam zu machen und auch Bilder zu zeigen von dem, was gerade aktuell vor Ort passiert. Und tatsächlich ist es so, dass die russische Propaganda auch gerade in Russland nicht so gut läuft, wie es sich der russische Staat gerne wünschen würde. Das sehen wir ja auch daran, dass trotz der Zensur viele Informationen von der Ukraine vor Ort letztendlich auch in Russland ankamen und dass sich auch vergleichsweise viele Menschen in öffentlichen Aktionen zusammengeschlossen haben, zum Beispiel Demonstrationen, um den Krieg zu beenden oder auch sich dafür ausgesprochen haben, es auch tatsächlich einen Krieg zu benennen. Und das ist schon relativ erstaunlich, wenn man auch bedenkt, wie stark die Zensur in Russland ist und auch wie hoch die Repressionen gegen Demonstrationen sind. Deswegen muss man bei diesem vergleichsweise, kann man das natürlich auch nicht vergleichen, jetzt zum Beispiel mit Aktionen in Deutschland oder ähnlichem, weil auch einfach die Möglichkeiten in Russland eingeschränkter sind. Das heißt also, es gibt Beispiele vom gewaltfreien Widerstand in der Ukraine, die auch erfolgreich sind, und die natürlich auch weiter ausgebaut werden können. Aber natürlich kann und darf niemand den Menschen in der Ukraine vorschreiben, wie sie sich wehren sollen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch keine Pflicht zur militärischen Unterstützung. Und alle, die letztendlich Waffenlieferungen fordern, sich dafür stark machen, müssen letztendlich auch immer im Hinterkopf behalten, was es für Folgen hat. Und gewaltfreier Widerstand, gerade die soziale Verteidigung, wo es darum geht, letztendlich die Infrastruktur des Landes und auch in gewisser Weise eine wirtschaftliche Tätigkeit aufrechtzuerhalten, bietet sich halt dem als Alternative sehr gut an, weil wir hoffen ja letztendlich alle, dass die Besatzung auch irgendwann mal endet. Und wenn dann nichts mehr da ist an Infrastruktur, die erst noch komplett aufgebaut werden muss, dann erschwert das dann natürlich auch die Tätigkeiten. Oder auch wenn schon alles zerstört ist, dann bleibt den Menschen auch irgendwann nichts anderes übrig, als dann auch tatsächlich woanders hinzufliehen, wenn sie keine Lebensgrundlage mehr haben. Und deshalb ist sozusagen soziale Verteidigung, kann ich deswegen so ein bisschen wie ein Werkzeugkasten vorstellen, weil letztendlich, wie ich schon gesagt habe, ist jeder Konflikt einzigartig und es gibt da nicht die eine oder jene Strategie, die immer angewendet werden kann. Aber wenn man sich das wie ein Werkzeugkasten vorstellt, dann hat man die Möglichkeit, immer ein bestimmtes Werkzeug rauszugreifen und es auszuprobieren, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann legt man es einfach wieder zurück. Man kann natürlich auch immer wieder neue Sachen hinzufügen. Und durch diese Flexibilität, die sorgt natürlich auf der einen Seite dafür, dass das Konzept an sich immer schwer zu greifen ist, weil es ist immer, nenn mal Beispiele und dann ist es letztendlich nicht möglich, dieses eine Beispiel einfach aufzuzeigen. Auf der anderen Seite sorgt diese Flexibilität aber auch dafür, dass es halt eben viele verschiedene Optionen gibt, die erfolgreich sein können, wie vergangene Beispiele oder auch aktuelle Beispiele in der Ukraine zeigen. Und dass es letztendlich dadurch ein sehr flexibles Konzept ist und auf jeden Fall eine Alternative zu den militärischen Optionen, die letztendlich nur auf Zerstörung ausgesetzt sind. Genau, so viel erstmal zu meinem Vortrag. Ich hoffe, trotz des vielen theoretischen Inputs war es trotzdem relativ leicht nachvollziehbar und verständlich gewesen.